Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute erneut Heide Lutosch bei Future Histories begrüßen zu dürfen. Und auch der konkrete Anlass freut mich wirklich ungemein, denn Heide hat ein Buchkapitel für den Sammelband geschrieben, den ich gemeinsam mit Christoph Sorg herausgebe. Der Sammelband heißt Creative Construction – Democratic Planning in the 21st Century and Beyond und erscheint bei Bristol University Press. Der Termin hat sich leider nochmal verschoben und ich halte mich diesbezüglich deswegen jetzt auch erstmal zurück, bis er dann zuverlässig fixiert ist, aber seid gewiss, ich halte euch auf dem Laufenden. Heides wirklich überaus spannender Beitrag zu diesem Sammelband, der trägt den Titel Embracing the Small Stuff, Caring for Children in a Liberated Society. Und darum dreht sich natürlich jetzt auch unser heutiges Gespräch. Und es gibt dazu auch noch etwas sehr Erfreuliches zu verkünden, denn eine gekürzte Fassung unseres Gesprächs wird wiederum in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Luxemburg in gedruckter Form erscheinen. Diese Ausgabe der Luxemburg, die widmet sich als Themenschwerpunkt demokratischer Planung, was natürlich ganz großartig ist. Und es sind viele, viele spannende Beiträge darin versammelt von vielen großartigen und von mir hochgeschätzten Menschen. So gibt es einen gemeinsamen Beitrag von Samia Mohammed, Rabea Befelde, Justus Henze und Eva Völpel. Christoph Sorg hat auch einen Beitrag geschrieben, ebenso Jakob Heyer, Jenny Stupka, Alex Demirovic, Samuel Decker und auch Simon Sutterlüthi und viele, viele mehr. Kalle Kunkel ist übrigens auch dabei mit einem Gespräch. Also eine wichtige Publikation, die ihr euch unbedingt zu Gemüte führen solltet. Die Printausgabe erscheint voraussichtlich am 6.5., wobei mir auch zugetragen wurde, dass vereinzelte Artikel auch online first bereits früher verfügbar sein werden, also auf jeden Fall Ausschau halten. Und ich möchte auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass man sich sogar die Printausgabe kostenlos nach Hause bestellen kann. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Lukas, Niklas und Joel als Patreon-Unterstützer begrüßen und Samuel, Lukas, Karl und Marie-Therese für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Heide Lutosch zu Sorge in der befreiten Gesellschaft. Herzlich willkommen, Heide.
Hallo Jan, ich freue mich sehr über die Einladung.
Wenn es um linkes Utopisieren geht, dann besteht eigentlich ein breiter Konsens, dass sich die Dinge radikal ändern müssten. Nun stellst du aber fest, dass dieser Konsens nicht sonderlich weit trägt, wenn es um Fragen der Sorgearbeit geht. Worauf stößt man da und warum muss sich deiner Meinung nach eben gerade in der Sorgearbeit vieles radikal ändern?
Ja, vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage zuerst. Ich habe in meinem Freundeskreis gerade mitbekommen, wie absurd schwierig es wird, wenn die eigenen Eltern irgendwann zu alt sind, um in den eigenen vier Wänden selbst für sich zu sorgen. Es ist schon überhaupt ein riesiges Problem, ein Pflegeheim zu finden, das man seinen Eltern ohne Bauchschmerzen empfehlen kann. Aber zwei Zimmer nebeneinander, unmöglich. Und dann werden Menschen, die in 52-jähriger Ehe zusammengewachsen sind, eben auseinandergerissen und in zwei mehrere Kilometer auseinanderliegenden Zimmern des riesigen Altenheimkomplexes untergebracht. Und bis es überhaupt so weit kommt, was ja nun wirklich ein unbefriedigendes Ergebnis ist und ein schreckliches für die beteiligten älteren Personen, ist das ein absurder Orga- und Kommunikationsaufwand. Und das Ganze kostet natürlich auch ein wahnsinniges Geld, das sehr, sehr viele Familien gar nicht aufbringen können, ist ja bekannt. Ich glaube, die Pflegeversicherung übernimmt ja in Deutschland nur einen ganz geringen Teil der Pflegekosten. Ich glaube, der durchschnittliche Eigenanteil beträgt im Moment sowas wie 2.400 Euro monatlich. Und das ist dann auch kein Wunder, dass nur 16% der alten Menschen stationär gepflegt werden. Das heißt, in 84% der Familien entschließt sich eine Person einen Großteil ihres eigenen Lebens, also ihrer Freizeit, ihrer Entwicklungsmöglichkeiten aufzugeben, um einen älteren Verwandten zu Hause zu pflegen. Und das sind ja natürlich in den allermeisten Fällen Frauen, ist ja bekannt. Und dass sie gerade eben häufig erst eine andere Sorgekonstellation hinter sich gebracht haben, in unserer Gesellschaft ebenfalls nur mit einem großen Stück Selbstaufopferung überhaupt zu bewältigen ist, nämlich das Kindergroßziehen, ist ja ebenfalls bekannt. Das ist eigentlich das durch und durch Furchtbare daran, wie Care in kapitalistischen Gesellschaften organisiert ist, dass die Sorge für andere in gewisser Weise immer Selbstaufgabe bedeutet. Und jede einzelne Person, die sich plötzlich in so einer Situation wiederfindet, so halb freiwillig, ja oft nur, strampelt sich dann ganz alleine ab und versucht ganz alleine gut für andere da zu sein und sich dabei nicht komplett selbst zu verlieren. Ja, und dann wundert es mich einfach, dass in linken Kreisen oft so furchtbar rumgedruckst wird, sobald man sowas sagt wie, nicht nur die Produktion muss sich radikal verändern und vergesellschaftet werden, sondern auch die Art, wie Menschen für Menschen sorgen.
Um dein Argument dann so stark wie möglich eigentlich zu verdeutlichen, widmest du dich dem, also exemplarisch dann der Sorge für Kinder als einem Feld, in dem bestimmte Schlagwörter der Linken, wie zum Beispiel eben Kollektivierung, Universalisierung oder auch Vergesellschaftung, nicht so richtig unmittelbar Fuß fassen. Und zunächst auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen kann man sagen, man wünscht sich ja zum Beispiel keinen 24-Stunden-Hort für Neugeborene oder Internate für Kindergartenkinder, um nur zwei Beispiele zu nennen, die du da anführst. Das heißt, es gibt da eigentlich einen Bereich, der adressiert gehört, für den sich radikal etwas ändern müsste, aber dem eben viel zu wenig darüber gesprochen wird. Du hattest es ja gerade schon auch gesagt. Viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie diese Veränderung denn auch konkret aussehen kann. Und du näherst dich dieser Frage dann in Form eines Denkens entlang der Bedürfnisse der Kinder selbst. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Das Ganze ist dann auch wirklich sehr schön mit Beispielen unterlegt, die klar machen, dass die Bedürfnisse von Kindern vielfältig sind und auch kapriziös, wie du das nennst. Obwohl sich eben natürlich auf der anderen Seite auch wieder vieles gleicht. Also es muss gegessen werden, man braucht ein Dach über dem Kopf und so weiter. Das ist natürlich, sind ja Elemente, die dann immer gleich sind. Aber guckt man genauer, dann eben gibt es eine totale Eigenheit der jeweiligen Situation, dieses Kapriziöse, wie du das eben nennst. Was ergibt sich aus dem Denken, wenn man es eben konsequent entlang der Bedürfnisse der Kinder betreibt? Vielleicht kannst du das auch so ein bisschen mit Beispielen nochmal unterlegen, wie dieser Blickwinkel sich ändert, wenn man aus den Bedürfnissen der Kinder herausdenkt.
Naja, es geht ja bei sehr kleinen Kindern immer erstmal ums Satt und Sauber werden, ums Schlafen, ums im Kontakt sein sozusagen. Aber wie genau das zu passieren hat, ist eben sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr speziell. Und um das zum Beispiel für das Einschlafen herauszufinden, braucht es ein sehr tiefes, sehr aufmerksames sich Einschwingen der zuständigen Erwachsenen auf die Bedürfnisse des Kindes, die ja erstmal nur nonverbal zum Ausdruck gebracht werden können. Also halten, schaukeln, streicheln, sprechen, singen kommt bei jedem Baby vor. Aber in welcher Reihenfolge, in welcher Lautstärke, mit welcher Art von Körperkontakt, das ist total individuell und das ist einfach auch was sehr Körperliches zwischen zwei Menschen. Das kann man unmöglich in irgendeine Form von Gebrauchsanweisung sozusagen packen. Und was sich erstmal als wichtigster Punkt daraus ergibt, ist für mich, kleine Kinder lassen sich nicht einfach so abgeben. Die sind sperrig, die brauchen ihre nahen Bezugspersonen um sich herum, um sich wohlzufühlen und halbwegs zu funktionieren. Das ist sozusagen, ja, das ist so eine Art materielle Voraussetzung, wenn man über Kinderbetreuung nachdenkt, ist das sozusagen was man einfach wissen muss, als das Material sozusagen, wie das funktioniert. Und das gehört einfach, ist nun mal eine Sache, um die kann man nicht drum rumkommen eigentlich, wenn man nicht brutal die Bedürfnisse der Kinder vernachlässigen will. Aber diese sozusagen quasi materielle Voraussetzung wird überhaupt nicht wahrgenommen, zum Beispiel, wenn es um die Organisation von Kinderbetreuung bei linken Veranstaltungen geht. Die klappt nämlich meiner Erfahrung nach so gut wie nie. Also nicht nur bei linken Veranstaltungen, nicht auch bei anderen Veranstaltungen klappt das nicht. Und das klappt aus diesem benennbaren Grund nicht. Und wenn man sich das nicht klar macht, dann macht man sich auch keine Gedanken über Alternativen zum Beispiel. Also das hat so ganz, dieses Nicht-Hingucken, was Kinder brauchen, hat dann unmittelbare Auswirkungen, ja vor allem dann auf die Mütter, die dann eben doch in der linken Veranstaltung mit dem Baby auf dem Arm innerhalb in der Tür stehen, um niemanden zu stören und nur die Hälfte der Sache dann hinterher mitkriegen.
Das heißt, du meinst eigentlich auch, es wird zwar auf der einen Ebene versucht, also weil gerade bei linken Veranstaltungen gibt es ja dann auch in der Regel, dass man vorher auch versucht, ein bisschen zu erheben, was sind jetzt die Bedürfnisse, gibt es eben Kinderbetreuungsbedürfnisse oder ähnliches. Also man versucht das auf der einen Seite, aber man versucht es auf eine Art nicht konsequent genug, oder? Wenn ich das richtig verstehe, ja. Ne? Weil im Grunde man quasi diese Eigenheit der Situation nicht zu Genüge im Grunde ja realisiert eigentlich auf eine Art, oder?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Und also ich finde das interessant eben mit diesen quasi materiellen Voraussetzungen. Das finde ich auch eine schöne Beschreibung eigentlich, ne, weil das auch irgendwie klar macht, dass das was ist, was man sich nicht aussuchen kann. Ne? Das ist halt eine Gegebenheit und die gilt es sozusagen zu adressieren. Kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was du glaubst, warum das eigentlich so selten geschieht? Warum diese Voraussetzungen in der Regel eigentlich nicht ernst genommen, wahrgenommen und adressiert werden?
Ich glaube, dafür gibt es drei Gründe. Also der erste Grund ist, dass es einfach zu banal ist. Das sind so die Niederungen, in die man sich einfach nicht begeben möchte, wenn man eigentlich über befreite Gesellschaft reden möchte. Ich habe, also mir ist immer wieder mal eine Todesverachtung entgegengeschlagen, sozusagen, wenn ich versucht habe, sowas mal oder mutig genug war, so ein Problem mal zu adressieren oder auch nur mal so kurz anzusprechen oder so. Das ist, wird als, also da kann ich gleich erzählen, was ich heute Morgen für eine Marmelade aufs Frühstück genommen habe. So, das ist so, auf so einer Weise wird das, auf so eine Weise wird das behandelt. Oder wurde es jedenfalls vor einigen Jahren noch. Ich will nicht damit zu weit aus dem Fenster hängen. Der zweite Grund ist, es ist kompliziert. Es gibt einfach keine einfache Lösung für die Kinderbetreuung um hier und jetzt nicht und schon gar nicht für die Frage, ob und wie sich in einer befreiten Gesellschaft das Aufwachsen von Kindern anders organisieren und gestalten ließe. Es ginge ja letztendlich darum, eine Form zu finden, in der diese, was ich in dem Kapitel Unkollektivierbarkeit der Kinder nenne, in der diese Unkollektivierbarkeit trotzdem kollektiviert werden könnte. Also eine Form zu finden der Kinderversorgung, die nicht privat ist und trotzdem Geborgenheit ermöglicht. Und das ist einfach eine saukomplexe Aufgabe. Und dass man davor erstmal zurückschreckt, das kann ich eigentlich total gut verstehen wiederum. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht eine vollkommen unkritische Haltung zur Familie, der innerhalb der Linken nach wie vor vorherrschend ist, die vorherrschend ist. Und ich sage jetzt bewusst nicht bürgerliche Kleinfamilie, weil dann rastet immer sofort dieses spießig, eng, autoritär und so weiter ein, sondern ich sage jetzt mal Familie. Nämlich, dass das räumliche Zusammenleben zweier durch eine enge emotionale Beziehung verbundener Erwachsener mit ihren eigenen Kindern wohl doch die beste Lebensweise ist, wenn es darum geht, Kinder die Sicherheit und die Ruhe und die sehr individuelle Begleitung zu geben, die sie brauchen, wird dann letztlich nämlich doch nicht in Frage gestellt. Also dieses enge Zusammenleben eines Paares mit den eigenen Kindern in Anführungsstrichen. Und ja, dann passiert das, wo eben noch die radikale gesamtgesellschaftliche Privatisierung der Sorgearbeit auf dem Plan stand, man sich dann eben doch plötzlich wieder auf die Familie besinnt.
Dann lass uns da doch vielleicht nochmal ein bisschen genauer auf die Frage der Familie eingehen. Du nimmst ja eigentlich eine recht klare Position ein, indem du sagst, nee, Familie ist eigentlich scheiße, das sollten wir überwinden. Und Familie ist eben, wie du das in dem Kapitel auch relativ klar unterstreichst, sozusagen nicht geeignet, strukturell nicht geeignet, um diese Dinge eigentlich in einer Form, in einer bestmöglichen Form bereitzustellen. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen genauer erklären, warum du meinst, dass dem so ist. Und dann gehen wir von da aus vielleicht nochmal ein bisschen weiter hinein.
Also mein Argument gegen die Familie ist, dass sie eine Lebensform ist, die systematisch Leid verursacht, und zwar unnötiges Leid. Und dieses Leid ist in seiner Unnötigkeit so schwer zu erkennen, was blöd ist. Also das macht es sozusagen noch fester und haltbarer. Und dass das so schwer zu erkennen ist, das liegt daran, dass die Familie ja quasi schon der Inbegriff des Gesellschaftlichen ist, das als natürlich erscheint und damit als unabänderlich und alternativlos. Also das wäre sozusagen die abstrakte Antwort. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Frage von dir kommt, dass du da nochmal genauer nachfragen wirst. Ich finde es ehrlich gesagt super schwer, das zu machen, mich hinzustellen und zu sagen, Familie ist scheiße. Ich bin selber natürlich in einer aufgewachsen. Ich habe mal selber eine gegründet. Und ich habe jetzt beschlossen, ich hoffe, ich überrumpel dich damit nicht, mich mal kurz hinter meiner eigenen schriftlichen Formulierung zu verstecken und die entsprechende Passage aus dem Kapitel einfach vorzulesen. Das fällt mir einfach etwas leichter, auf Deutsch natürlich jetzt. Aber ist das okay?
Ja, sicher, alles gut, natürlich.
Also, was die Familie verspricht, nämlich Fürsorge, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Ruhe, Aufmerksamkeit, ist für Menschen so unentbehrlich, dass es fast unmöglich scheint, nicht die Augen davor zu verschließen, dass sie gleichzeitig die Institution ist, die all dies ihren Mitgliedern nur sehr spärlich und selektiv zukommen lässt und es ihnen auf lange Sicht systematisch ganz verweigert. Damit soll nicht bestritten werden, dass viele Eltern empathisch genug sind, um die filigranen Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und zu befriedigen. Dass sie selbst in einer Konstellation, in der die eine fast rund um die Uhr für das Baby zuständig ist und der andere zum Arbeiten mindestens 9 Stunden außer Haus ist, bevor dann nach ein paar Monaten beide zusammen mindestens 60 Stunden die Woche Lohn arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, dabei mit ihren eigenen Bedürfnissen verzweifelt zu kurz kommen, steht auf einem anderen Blatt. Selbst Essen und Schlafen sind unter solchen Bedingungen häufig prekär. Die daraus resultierende emotionale Mangelsituation führt fast schon notwendig dazu, dass im Treibhaus der auch architektonisch isolierten Eltern-Kind-Beziehung die Liebe besitzergreifend, die Fürsorge grenzüberschreitend wird und bald ist unklar, wer hier eigentlich für wen sorgt. Schuldgefühle auf allen Seiten sind vorprogrammiert und verschärfen die Angestrengtheit, Wut und Unterversorgtheit bei allen Beteiligten. Sind Geschwister da, kommt unter den beschriebenen Bedingungen des Mangels Konkurrenz ins Spiel. Funktionieren, Leistung, Wohlverhalten werden zu Waffen in diesem Kampf um die rare Aufmerksamkeit der permanent überlasteten Eltern. Waffen, die am Anfang der Pubertät demonstrativ gestreckt werden. Der Konkurrenzkampf mit den Geschwistern verwandelt sich in einen Krieg gegen die Erwachsenen, in dem diesmal der Mangel selbst zur Waffe wird. Schweigen, Liebesentzug, Passivität, geschlossene Zimmertüren. Die Verletzungen, die aus dem objektiven Mangel resultieren, ragen auch in das Verhältnis der erwachsenen Kinder zu ihren Eltern. Oft werden sie mit aller Macht in Schach gehalten und überspielt, aber die süchtige Suche nach der versprochenen, nie eingelösten Geborgenheit und Aufmerksamkeit prägt nicht nur jede Reise zurück ins Elternhaus, sondern auch zunehmend die Liebesbeziehungen der erwachsenen Kinder. Der einst sehr materielle Mangel an Zeit, Schlaf, Geld und Platz ist zur seelischen Wunde geworden, die spätestens dann wüst zu schweren beginnt, wenn die einstigen Kinder selbst Eltern werden und als auf sich gestelltes Zweiergespann in einer kleinen, nach außen rigide abgeschotteten Wohnung den anstrengenden Spagat zwischen Lohnarbeit und Kinderversorgung hinbekommen müssen.
Das, was ich mich ja gefragt habe, beim Lesen des Kapitels, ist diese Dinge, die du da beschreibst, also dieser Druck, der Stress, dieses Gefühl von auch Ungenügen der Situation gegenüber aufgrund von strukturellen Zwängen und so weiter, ne? Also, dass das jetzt eigentlich sich noch nicht unmittelbar erklärt aus einer Zweierbeziehung oder aus einem biologischen, also weil das die biologischen Eltern sind oder so, also dass quasi das, was jetzt man als Familie bezeichnen würde, wenn man nicht, und das hattest du ja eben unterstrichen, das nur als bürgerliche Kleinfamilie deutet, zu sagen, dass das eigentlich sich daraus noch nicht unmittelbar erklärt, ne? Weil das alles, was du jetzt gerade benennst, sind ja eigentlich strukturelle Zwänge, die man eher eben mit einem Leben innerhalb der Zwangsstrukturen des Kapitalismus assoziieren würde. Und die Frage wäre ja dann eigentlich, okay, aber warum sagt man dann nicht einfach, ja, eben im Kapitalismus ist Familie scheiße, im Kommunismus hätte sie sicher auch ihre Probleme, das würde, glaube ich, eigentlich niemand bestreiten, so. Aber dann lass doch halt unterschiedliche Varianten anbieten, die werden allesamt sozusagen strukturell gefördert und es wird immer versucht, die bestmöglichen Umstände hervorzubringen, innerhalb derer diese Varianten existieren können. Und dann ist quasi Kleinfamilie eine Variante, die man wählen kann, die kollektivierte Variante ist eine andere Variante, die man wählen kann und so weiter und so fort. Also für mich wäre interessant, nochmal genauer da hineinzugehen, was genau dein Argument ist, was entlang der Achse von privat und kollektiv verläuft. Weil das ist ja eigentlich der Punkt, den du machst. Du sagst, eigentlich ist die Privatisierung der Sorge für Kinder das Problem. Auch nachdem quasi der Kapitalismus überwunden ist. Und das wäre, glaube ich, nochmal gut herauszuschälen, zu gucken, aha, was ist denn dann eigentlich dein Punkt in Bezug auf das? Warum sagst du, dass immer, egal unter welchen Umständen, die kollektive Sorge um Kinder die bessere sei?
Naja, das sage ich eigentlich nicht, ne? Also es klingt jetzt fast so, als wäre ich doch für die Internate für die Dreijährigen. Das ist natürlich nicht der Fall, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Das wäre schrecklich, wenn das irgendjemand über mich denken
Also,
würde.
im Moment, da muss ich mich korrigieren. Aber ich meine damit, wenn ich sage kollektiviert, meine ich natürlich nicht. Da meine ich schon so kollektiviert, wie du vorschlägst, dass es
Okay,
kollektiviert
gut,
sein soll.
okay.
Nicht die quasi Brachialkollektivierung
Ja, okay,
natürlich, ne?
gut, okay. Ja, ich glaube, na, das Problem ist, dass das kulturell gewachsene Formen sind, ne? Wo sich der ganze Mangel aus dem Kapitalismus wirklich eingeschrieben hat in diese Formen. Ich glaube nicht, dass diese Form Vater, Mutter, Kind, dass die neutral ist, einfach sozusagen als Form rübergerettet werden kann in die neue Gesellschaft und dann dort ihre Stärken entfalten kann. Das glaube ich nicht. Sowas wird, wir sind alle, das ist ja der Ort auch noch, wo sich sozusagen dieses kulturelle Werden und auch das psychische Werden sozusagen weiter vererbt wird und ganz tief in ein, also subjektbildend sozusagen ist und bildend ist. Und ja, das, ich glaube, dass das als Form sozusagen erstmal kann man ja vielleicht auch sagen, vielleicht verdorben ist tatsächlich, indem der Vater im Kommunismus diese Autorität des Familienoberhaupts, das er vielleicht bei seinem eigenen Vater noch erlebt hat, nicht ganz wird abschütteln können. Indem er das sozusagen mit der Muttermilch noch eingesogen hat, diese, was da alles auch an Unguten dazugehört. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, und also ich muss eigentlich fast ein bisschen an die Kategorie Arbeit denken auch, weil ich mir das nämlich
Genau.
eigentlich immer wieder ähnliche Gedanken eigentlich habe in Bezug auf die Kategorie Arbeit, wo das ja auch ähnlich problematisch ist, ne? Dass viele auch eben sozialistische Modelle oder sozialistisches Utopisieren sehr stark an dieser Kategorie Arbeit festhalten, nämlich auch als eine Form der Subjektivierung, ne? Weil du das ja jetzt auch gerade noch angesprochen hattest und dass das nämlich ähnlich problematisch ist, ne? Weil man auch da eben sehen kann, dass, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, bestimmte ja, Zwangsstrukturen, bestimmte eigentlich zu überwindende Anteile innerhalb der eigenen Subjektivierung so stark mit dieser Idee der Arbeit verwoben sind, dass man da eigentlich hinaustreten sollte, ja? Da musste ich gerade dran denken, das wäre eigentlich so ein bisschen ein ähnliches Argument in einem anderen Feld, oder?
Ja, genau so meinte ich das.
Ich glaube, wir haben jetzt sozusagen unsere ZuhörerInnen schon lange genug auf die Folter gespannt, weil wahrscheinlich warten alle darauf, sozusagen, sich konkret vorstellen zu können, dass wenn man es so nicht machen soll, ja, mit der kleinen Familie und all dem, was dazu gehört, wie soll man es denn dann machen? Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt sozusagen man sich schon sehnt nach ein paar Beispielen und zum Glück gibst du die auch in deinem Beitrag. Also das ist ja ein sehr konkretes Utopisieren, was du da machst, was ich wirklich ganz großartig finde. Es gibt Zahlen, es gibt Maßstäbe zur Orientierung und all das. Also man kann richtig sozusagen greifbare Dinge da hinausnehmen, um dann darüber streiten zu können, was natürlich super ist, ja. Also vielleicht können wir uns dem so ein bisschen nähern. Du hattest es eben auch schon eigentlich so ähnlich geframed. Die Frage wäre also, wie kann all das, was nicht kollektivierbar ist, dennoch kollektiviert werden. Und wenn ich sage, nicht kollektivierbar ist, dann sind das eben all diese Eigenarten, nicht Eigenarten, die Kapriziosität, der Sorgebeziehung und so weiter und so fort. All das, was eben nicht kollektivierbar ist in so einem klassischen Verständnis, wie kann das dennoch kollektiviert werden? Und zwar in einer Form, die dann ebenfalls Sicherheit, Wärme, Nähe, Sorge, Geborgenheit, Zugehörigkeit und auch Aufmerksamkeit bestmöglich hervorbringt. Wie kann man das schaffen? Was sind da die Herausforderungen? Und wie kann das ganz konkret aussehen?
Ja, vielleicht kurz erstmal zu den Herausforderungen. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, das Ganze bloß als ein Problem von Arbeitsverteilung aufzufassen. Das passiert nämlich auch immer wieder. Also es gibt, was die Sorge für Kinder betrifft, nicht sowas wie so eine übergesellschaftliche Liste mit feststehenden Aufgaben, die nur anders geplant, verteilt, automatisiert, digitalisiert werden müssten und vor allem unter den Geschlechtern anders verteilt werden müssten. Das passiert ganz leicht, dass man das sozusagen als gegeben hinnimmt und einfach nur tut, als müsste das anders organisiert werden. Aus meiner Sicht geht es vielmehr darum, das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen auf grundsätzliche Weise in den Blick zu bekommen und es eben unter der Maßgabe von Herrschaftsfreiheit und Bedürfnisorientierung sozusagen neu zu erfinden, wie Foucault sagt, in dem von dir so geliebten Zitat zur Regierungsform, ne, was du immer mal wieder angebracht hast. Ich habe es jetzt einfach mal ganz frech auf diesen Bereich übertragen. Ja, also man muss das Verhältnis von Erwachsenen und Kindern neu erfinden, aus meiner Sicht. Und ja, also natürlich stehe ich da auch davor und weiß nicht wie. Und dann habe ich einfach mal gedacht, ich erfinde jetzt einfach mal was. Und das habe ich Viererelternschaft genannt. Also nämlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass eben in dieser Mangelsituation, von der wir nicht wissen, ob sie nur vom Kapitalismus kommt oder ob es womöglich auch eine anthropologische Konstante ist, dass es wirklich sehr anstrengend ist, so ein kleines Baby zu versorgen. Also ist so mein Eindruck oder mein Gefühl gewesen, Kinder brauchen irgendwie mehr als 2 Eltern. Auch 3 sind irgendwie mir noch zu wenig gewesen, also gehen wir mal versuchsweise von 4 aus. Ich habe dann definiert, die 4 Erwachsenen sollten einander freundschaftlich zugetan sein und sich im Idealfall schon lange kennen. Und der Fokus müsste hier natürlich sehr stark auf Stabilität und Unkompliziertheit liegen. Und das wäre für mich der Grund, dass die romantische Liebe als Beziehungsform zwischen den Eltern eher die Ausnahme als die Regel wäre, weil Liebesbeziehungen nun mal meistens nicht stabil und meistens nicht unkompliziert sind. Ich finde diese Konstellation, also dass man einfach sagt, es tun sich 4 Leute zusammen und um gemeinsam irgendwie Kinder großzuziehen. Es gibt so Vorteile für mich, die ich da drin sehe. Zum Beispiel wäre ja die Elternschaft nicht mehr an die eigene Gebär- und Zeugungsfähigkeit geknüpft. Also es müssten ja nur einige zeugen und gebären. Das heißt, man könnte problemlos alle zwischen 17 und 67 Jahren, jetzt mal so auch ein bisschen willkürlich festgelegt, alle könnten zwischen diesen Altersstufen eine Elternrolle übernehmen. Und dadurch, dass die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt wäre, gäbe es dann auch endlich sowas wie so eine echte Vereinbarkeit. Man müsste eben genau nicht mit allem fertig sein, bevor man Kinder hat. Man könnte zum Beispiel seinen beruflichen Weg noch suchen, sein Liebesleben bunt halten, reisen. Und dieses schreckliche Diktum, das einem entgegenschlägt, sobald man das erste Kind hat, dass eben dann eben einfach nicht mehr so viel geht, so, ne, das, was einem dann immer gesagt wird, wenn man erstmal die Verantwortung für Kinder übernimmt, das wäre dann auch vom Tisch. Also dann würde alles Mögliche noch gehen, gerade weil man eben zu viert wäre. Schön wäre aus meiner Sicht daran auch, dass Menschen in mehreren Durchläufen und unterschiedlichen Konstellationen Kinder großziehen könnten, was unter anderem bedeuten würde, dass die Bedürfnisse von 5-Jährigen nicht mehr nur für diejenigen Erwachsenen von Belang wären, die gerade ein Kind von 5 Jahren zu Hause haben, weil man nämlich denken würde, mal gucken, vielleicht habe ich ja noch mal irgendwann ein 5-Jähriges und dann kommen die Bedürfnisse von bestimmten Altersklassen ganz anders, kriegen die eine ganz andere Kontinuität innerhalb ja der Fürsprache der Erwachsenen für die Kinder, würde ich denken. Weil normalerweise macht man ja nur einen Durchgang und denkt so, na gut, das habe ich jetzt hinter mir, dafür setze ich mich jetzt nicht mehr ein. Und noch ein Vorteil, wenn durch die Praxis der Viererelternschaft dieser notorische Mangel an Zeit, Kraft, Geld, Nerven, Liebe, Ruhe aus dem Kindergroßziehen verschwunden wäre, dann würden sich kindliche und erwachsene Bedürfnisse, glaube ich, auch viel seltener gegenseitig ausschließen. Dann könnten Kinder lange aufbleiben, ohne dass ihre Eltern auf Dauer der Subjektverlust droht. Und was das würde ihnen umgekehrt überhaupt auch erst ermöglichen, auch die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen und gesamtgesellschaftlich stark zu machen, die nicht unmittelbar ihre eigenen sind. Also die Eltern könnten ganz anders nochmal Bedürfnisse von Kindern sehen, die womöglich in dieser Gesellschaft ihren eigenen Bedürfnissen widersprechen. Da weiß man ja, wessen Bedürfnisse oben anstehen, nämlich immer letztendlich doch die der Eltern. Also für mich wäre das auch eine Konstellation, die die Bedürfnisse und die Mitsprache von Kindern total stärken würde. So viel vielleicht jetzt erstmal.
Ja, lass uns da doch noch ein bisschen genauer reingehen. Also es gibt da so einen Punkt, wo du schreibst, die biologische Mutter, die würde nur zu Beginn eine besondere Rolle spielen und ein bisschen später heißt es dann noch, ob sie nach der Geburt Teil des Elternquartetts sein will, ist ihre eigene Entscheidung. Zitat Ende. Und das passt natürlich total, ne, in dieses Bild, was du da zeichnest, auch einer eben selbstgewählten Elternschaft in einer anderen, nochmal von der biologischen Ebene, vielleicht ein bisschen entrückten Ebene, ne? Und ich habe mich aber dann trotzdem gefragt, gerade weil du ja so sehr eigentlich betonst, dass es aus der Perspektive der Kinder auch zu denken gilt, ne? Wo in diesem Fall jetzt da dann wiederum die Bedürfnisse des Kindes angesiedelt sind oder wie die beachtet werden, weil also grundsätzlich, du hattest ja vorhin dann das auch schon nochmal unterstrichen, so auf eine Art ist das auch eine materialistische Betrachtung zu sagen, dass es eben dieses Bindungsverhältnis gibt, ne, und dass daraus bestimmte Bedürfnisse resultieren, die sozusagen nicht negiert werden können oder so, ja, und dann könnte man ja eigentlich auch sagen, ja, naja, aber das heißt ja auch, dass aus diesem spezifischen Näheverhältnis heraus sich auch eine bestimmte Ebene ergibt, die man da dann auch nicht negieren kann, indem man einfach sagt, okay, jetzt habe ich aber dann keine Lust mehr sozusagen, und setze sozusagen einen Strich unter diese Verbindung. Ne? Also wenn die Mutter dann sozusagen, weiß ich nicht, was dann der Zeitraum wäre, ein halbes Jahr oder keine Ahnung was, sagt, ja, okay, aber jetzt bin ich dann fertig, dann ist das quasi natürlich das Recht der Mutter, das zu sagen. Und das würde jetzt, glaube ich, also würde ich auch überhaupt nicht irgendwie in Frage stellen wollen. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, wo dann da wiederum das Bedürfnis des Kindes ist, weil ja innerhalb des Lebens des Kindes dann ja doch ein ziemlich deutlicher Bruch gesetzt wird in Bezug auf dieses Bezugsverhältnis, ne? Und das hat mich so ein bisschen überrascht auf eine Art, weil auf der einen Seite kann ich es natürlich nachvollziehen, weil du ja schon eben da auch Argumente für gibst und sagst, warum du das für richtig und wichtig und gut halten würdest. Aber gleichzeitig ist es auf eine Art auch ein ziemlich starkes Ausblenden des Bedürfnisses des Kindes in dem Fall dann. Das war so ein bisschen ein leichter Irritationsmoment. Es würde mich interessieren, wie du dazu denkst.
Ja, ich finde es gut, dass du da so nachfragst. Das ist ja tatsächlich ein riesiges Tabu, diese Vorstellung, dass eine Mutter ihr leibliches Kind verlässt, sozusagen. Ne? Das ist was ganz, ganz im starken Tabu belastetes und vielleicht sogar aus guten Gründen. So wie ich das meinte, da ging es tatsächlich darum, dass die Mutter das Kind nach der Geburt sozusagen hergibt. Und das sind ja, also und nicht nach einem halben Jahr, weil das, glaube ich, wirklich, also so was man heute über Bindung weiß, schlecht für das Kind wäre sozusagen, weil dann hat eine Bindung schon stattgefunden, dann wird es wirklich schwierig. Alles, was man über Adoptivkinder weiß, ist, wenn die sofort in eine andere liebevollen Arm gelegt werden, dass es da überhaupt keine Bindungsprobleme geben muss. Und es kommt nur da auf eine Kontinuität an, ab dann sozusagen. Und also das, hoffe, dass ich da jetzt gut informiert bin, aber das ist so mein, auch ehrlich gesagt, meine persönliche Erfahrung, weil ich selber ein Kind adoptiert habe und das kann total gut funktionieren. Und umgekehrt kann es so sein, dass eine leibliche Mutter, und das darüber wird noch viel weniger gesprochen, ihr eigenes Kind zwar behält und da bleibt, bis es 18 ist, aber schon ganz früh einfach keinen guten Kontakt zu dem Kind hinkriegt. Also das wird oft mit Wochenbettdepressionen erklärt und so weiter. Das sind viel, viel, viel mehr Fälle, als man glaubt. Also aus der Leiblichkeit dieser Beziehung erwächst noch überhaupt nicht, also es ist kein Automatismus einer emotional nährenden Verbindung sozusagen. Und das ist, finde ich, da einfach rational ranzugehen und zu sagen, eine Adoptivmutter jetzt im weitesten Sinne ist natürlich was viel Schöneres, die richtig Bock hat, als eine leibliche Mutter, die das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte oder nicht kann. Ich sehe da kein Problem und mir war das auch wichtig, diese Verkopplung, ja, ist mir klar, provokativ auch mal in Frage zu stellen. Weil wenn es nicht funktioniert, emotional, ist es für beide Seiten, für Mutter und für Kind, also mit sehr viel Leid verbunden.
Du hattest jetzt die Kontinuität schon angesprochen und auch da würde ich gerne ein bisschen nachhaken und ich möchte es jetzt hier vielleicht auch dann an die ZuhörerInnen nochmal gerichtet unterstreichen. Ne? Also ich finde es total klasse, dass eben du da so konkrete Sachen in den Raum stellst, ne? Weil dadurch wird das eben auf so einer wirklich konkreten Ebene auch verhandelbar und in diesem Geiste sind sozusagen meine Nachfragen jetzt auch zu verstehen, ne? Also ich finde das eigentlich total schön, was du da machst und wie du das skizzierst und dass man dadurch eben dann in so einer spezifischen Art und Weise ins Gespräch kommen kann drüber. Insofern vielleicht nochmal einbiegen in Bezug auf die Kontinuität. Da schreibst du nämlich an einer Stelle, eben der, in der es um das Foursome Parenting geht, sprichst du eben diese Stabilität und Unkompliziertheit auch nochmal an. Und da habe ich mich gefragt, also auf der einen Seite gibt es dieses Element, dass es ja auch in eben einer Familie mit zwei Elternteilen schon oft kompliziert genug ist, quasi sich irgendwie zu einigen oder am gleichen Strang zu ziehen und so weiter, ne? Und dass man da auf so einer intuitiven Ebene zunächst mal so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wenn da jetzt vier Eltern und die Kinder natürlich ja dann auch mitbestimmen dürfen, dass das die Sache eigentlich eher verkompliziert, als dass es quasi das unkomplizierter macht. Und dass dann, also das, auch das spreche ich ja noch nicht dagegen oder so, ne? Aber dass man dann vielleicht einfach auch nochmal ab einem gewissen Punkt konkreter, und das wäre dann vielleicht für dein nächstes Buchkapitel, über so Entscheidungsverfahren innerhalb von Familien oder sowas nachdenken müsste, ne? Wo dann eigentlich dieser ja eher mehr werdenden Komplexität der Situation dann anders recht getan werden kann, so, ne? Also, weil du das so. Genau, weil du das so unterstrichen hattest, dass du findest, das erzeugt eine Unkompliziertheit, wenn dann noch andere hinzukommen. Da hatte ich so ein Gefühl, naja, weiß ich nicht so ganz, das war das eine. Und dann eben mit der Kontinuität, das war das andere, weil dadurch, dass du halt diesen Move machst, dass du das eben so klar sagst, okay, das Biologische ist eben natürlich nicht das, woher sich das speisen muss, also die Kontinuität, und auch die romantische Beziehung ist nicht das, woher es sich speisen sollte, weil das macht die Dinge eigentlich oft auch eher komplizierter so. Lass das mal vielleicht auch lieber ausklammern, was nicht heißt, dass es das nie, dass es das nicht auch mal geben kann, aber es ist nicht die Regel sozusagen, ja. Wenn diese Dinge also als Elemente, die Formen der Bindung hervorbringen, wegfallen, wie würde dann trotzdem Stabilität gewährleistet werden innerhalb dieser Viererkonstellation? Also was ist die Basis, auf derer das quasi dann hält und trägt, nämlich in einer zuverlässigen Art und Weise ja über lange Zeiträume hinweg? Weil also ich glaube, das ist was, was schon wichtig ist, dass halt das jetzt nicht irgendwie so ein Come and Go ist, was dann so eine bestimmte Wahllosigkeit irgendwie mit sich bringt, weil das wäre ganz sicher für die Kinder, glaube ich, also auch nicht gut, ne? Sondern also es geht ja schon darum, da wirklich Formen der, ja, auch Verantwortung einzugehen über lange Zeiträume hinweg. Woraus speist sich dann das bindende Element, und genau, wie geht man damit um, mit dieser Frage der Kontinuität und Stabilität?
Vielleicht zuerst mal zu der Frage der Absprachen und des Aushandelns. Also da würde ich erstmal ein bisschen polemisch, weil ich das Argument kenne, das ist mir schon öfter entgegengekommen, sagen, aha, das kommt von Leuten, die darauf vertrauen, dass man eine Weltkommune aufbauen kann und mit Milliarden von Menschen irgendwie Absprachen treffen kann, und zu viert soll es nicht gehen. Okay, ja, ja. Das verstehe ich auch, irgendwie nicht so ganz.
Habe ich auch dran gedacht, als ich es formuliert, also als ich es aufgeschrieben hatte als Frage. Also fair enough.
Aber also auch, um das jetzt nochmal ganz ernst zu nehmen, also ich verstehe trotzdem das Argument. Ich weiß, wie anstrengend das schon zu zweit manchmal ist. Also da würde ich jetzt mal ganz optimistisch sagen, viele der Dinge, über die man sich als Eltern zu zweit schon fast nicht mehr einigen kann, würden einfach wegfallen. Also welche Schule ist die beste für unser Kind? Das fällt weg. Können wir das machen, dieses Elitäre, das zu irgendwo hingeben, wo nur die guten, in Anführungsstrichen, Kinder sind? Oder müssen wir es in die Stadtteilschule nehmen? Also diese ganzen schrecklichen Entscheidungen, welches Musikinstrument können wir uns leisten und können wir bewältigen, das irgendwo mit einem Kontrabass hinzukutschieren? Und also es gibt so, so viele absurde Entscheidungen, die man in dieser Gesellschaft treffen muss als Eltern, die man nicht mehr treffen müsste, weil für Kinder auch von der Gesellschaft ganz anders gesorgt wäre. Also es wäre einfach klar, dass die Schule 5 Minuten weg ist und dass die Kinder da alleine hingehen können und dass jedes Kind ein Instrument angeboten kriegt und sich selber in der Schule was aussuchen kann und so weiter und so weiter. Also da, ich hätte da nicht so Probleme, und außerdem gibt es ja jetzt schon Apps, mit denen man vieles machen kann. Auch also die etwas weniger emotionalen Sachen kann man auch einfach absprechen per Abstimmung zu 5 oder 6 oder wie viel man dann ist oder 7 oder. Also ich sehe das Problem. Es wird sicherlich ein bisschen andere Formen geben müssen, aber nö, ich glaube, dass es da vielleicht sogar eher was zu gewinnen gibt, so kommunikativ. Ist natürlich jetzt irgendwie optimistisch. Und deine zweite Frage, die ist wirklich, das ist ein harter Brocken. Also was ist eigentlich dieser Kit, ne? Was sorgt für Kontinuität? Tatsächlich geht es ja darum, eine lebenslange Bindung einzugehen für die Erwachsenen, ne? Das ist wie wenn sie sich für sowas entscheiden, dass sie sagen, solange ich lebe, wenn ich im Idealfall vor meinem Kind sterbe, dann ist das eine Bindung, die hält, bis ich sterbe. Und was diesen Kitt eigentlich ersetzt, der in der Familie mal ganz polemisch wieder gesagt, die Gewalt ist oder die Not oder die emotionale und finanzielle Abhängigkeit. Das ist nämlich der Kitt in ganz vielen Familien. Gewalt oder emotionale und finanzielle Abhängigkeit, die so eine Kontinuität schafft und sicher auch Tradition und gesellschaftliche Erwartungen und sowas. Und was das eigentlich ersetzt, das finde ich eine super schwierige Frage, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten kann, die aber irgendwie ganz oben auf die Agenda irgendwie müsste. Das sehe ich schon ein. Jetzt ertappe ich mich fast dabei, dass ich so sage, wie sowas wie Liebe und zu den Kindern sozusagen. Also, dass wenn so ein Kontakt erstmal besteht, dass man den gar nicht freiwillig wieder aufhebt. Würdest du mir vielleicht entgegnen, na, viele Väter machen das seit Jahrhunderten so, dass sie so einen Kontakt dann einfach auch gern mal irgendwie hinter sich lassen und aufgeben. Ist halt die Frage, ob es, wenn es zum Beispiel nicht mehr ums Geld geht, ob das dann noch so eine Rolle spielt. Also es geht ja ganz, ganz viel um Unterhalt in diesen Auseinandersetzungen und weglaufen und dableiben. Und wenn diese ganze Frage, wer versorgt eigentlich das Kind so finanziell und oder materiell, wenn die wegfällt, ob sich da nicht doch auch wieder nochmal so eine ganz andere Freiheit nochmal reinschleichen kann, die hält. Aber also ich verstehe deine Frage. Ich würde dazu gerne mal was lesen oder ich weiß nicht ganz genau, wo man dazu was findet. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch in anderen Fragen der Punkt. Wo kommt eigentlich eine Verbindlichkeit raus? Also auch in Arbeitsverhältnissen. Wenn der Zwang wegfällt, was ist dann eigentlich die Verbindung? Was macht die Verbindung?
Extrem schwierige Frage. Ich meine, grundsätzlich finde ich die Richtung schon richtig, vielleicht anders formuliert. Also du hast jetzt quasi Liebe gesagt, aber man könnte ja also sagen, dass eigentlich die Form der Beziehungsweise auf eine Art das auch mit hervorbringt, ne? Also dass wenn es ohnehin ja schon eine selbstgewählte Beziehung ist, bei der ich sagen, im Vorhinein auch schon mir quasi der Tragweite in jedem Fall bewusst bin und das quasi dann aus dieser Perspektive heraus eingehe, dass dann im Grunde der Boden gelegt ist, sodass quasi die Beziehung selbst zu dem Kind und zu den anderen Sorgenden quasi eigentlich das ist, was dann eben diese Bindungskraft ja mit hervorbringt. Ob man das jetzt Liebe nennt oder anders, also Liebe ist dann vielleicht fast schon eben, weiß nicht, fast schon kontraproduktiv, habe ich das Gefühl, weil Liebe halt so sehr, also halt, ich meine als Wort jetzt, ne?
Ja,
Als
ja,
das, weil es
genau.
halt einfach so verkitscht ist und
Ja,
so
stimme ich dir zu.
aufgeladen ist mit, ja, mit irgendwelchen komischen, eher so Gesten oder
Ja,
sowas, ja, anstatt dass es quasi wirklich eigentlich auf die Form der Bezugnahme und der Beziehungshaftigkeit selbst zielt, so. Und aber dass quasi das an sich in der Lage sein könnte, sehr, sehr, sehr viel zu tragen, also die Form der Beziehungsweise, ne, das glaube ich schon, ja. Ist natürlich vielleicht halt zu abstrakt erklärt auf eine Art auch, ne? Also man bräuchte, ich denke immer wieder mal bei vielen Sachen mittlerweile so urwichtig, wie man es verkauft. Also halt verkaufen ist eigentlich auch wieder ein blödes Wort, wie man es kommuniziert, wie man es, ne? Also wie nennt man das dann, ne? Weil ich glaube schon, man braucht dafür dann auch, wenn man das jetzt nach außen hin kommunizieren wollen würde, ne, also wenn man diesen Vorschlag irgendwie in die Öffentlichkeit trägt und sagt, okay, das wäre eigentlich ein Zugang, wie man das besser machen könnte, und dann gibt es das Foursome Parenting und so weiter und so fort. Und dann kommt die Frage auf, die ich jetzt eben ja auch gestellt habe, was ist die Bindungskraft, wodurch trägt sich das, sozusagen, eben so wie Familie quasi ein Schlagwort ist, was vielen untereinander versammelt, oder Liebe oder sowas, aber beides eigentlich verbrannte Begriffe sind, wie wir jetzt eigentlich festgestellt haben, bräuchte man, glaube ich, vielleicht noch so einen anderen Trägerbegriff oder sowas. Vielleicht geht es das auch noch zu erfinden. Ich weiß
Ja,
es
das
nicht genau.
stimmt. Also ich finde das Argument auch in der Kommunikation sozusagen sehr wichtig, dass man sagt, diese Verantwortung, die man übernimmt, ist tatsächlich kleiner, indem man sie auf vier Schultern verteilt und indem man in einer Gesellschaft lebt, die ja auch ganz viel Mitverantwortung für so ein Kind übernimmt. Also wie ich es vorhin skizziert habe, dass ganz, ganz viele Sachen, die jetzt in der Verantwortung der Eltern sind, es dann einfach nicht mehr sind, weil die Gesellschaft als Ganzes sie trägt. Und vielleicht gibt es dann nicht mehr so viele Männer, die unter der Last dieser Verantwortung zusammenbrechen. Frauen brechen darunter auch zusammen, aber das heißt nicht, dass sie deswegen noch weggehen sozusagen, ne? Das ist eben der Unterschied. Aber das finde ich irgendwie, glaube ich, das wäre wahrscheinlich was vielen Leuten auch schon einleuchten könnte, dass man nicht so alleine damit ist.
Also ich finde das Argument total wichtig, richtig und gut in Bezug auf ein Verhindern von strukturellen Überforderungssituationen. Also das in der Hinsicht teile ich das total. Aber auf der anderen Seite finde ich ja auch, dass Verantwortung eben nicht etwas ist, was es zu vermeiden gelte, sondern die Verantwortung ist ja tatsächlich auch ein Teil dieser Form der Bezugnahme, dieser Form der Beziehungsweise, dass ich sozusagen bereit bin, eben diese Verbindung einzugehen über lange Zeit hinweg. Ja, also das ist sozusagen etwas, was man nicht vermeiden sollte, irgendwie,
ja,
finde ich, auf eine Art. Ne? Also das ist ja eigentlich eine Stärke daran auch, dass man diese Beziehung halt eingeht und dass da auch Verantwortung draus resultiert, ist ein wichtiger Teilaspekt dieser Form der Bezugnahme eigentlich. Und dass man sich auf die einlässt und dass man die zulässt und dass man die in seinem Leben haben will als eine Form der spezifischen Bindung, die am Ende natürlich Verantwortung bedeutet, aber ja gleichzeitig einen selber auch immer mitträgt in einer ganz anderen, also viel breiter gefassten Perspektive, wenn man so will, ne?
Ja, stimme ich dir total zu. Ich finde es auch echt gut, dass du das nochmal so stark machst. Also, dass das eine Beziehung ist, die in der Verantwortung nicht wegzukürzen ist, sozusagen. Und die auch halten muss, wenn das Kind Brechdurchfall hat und irgendwie nur noch rumnervt und alkoholisiert nach Hause kommt und was nicht alles. Also genau, und dass das was Gutes ist und ja, irgendwie was diese Unbeschreiblichkeit dann auch irgendwie ausmacht, dieser bestimmten Form von Bindung, finde ich total wichtig.
Was ich auch super spannend fand natürlich an deinem Kapitel ist, dass es da eine Passage gibt, in der du auf die Frage der Arbeitszeitrechnung in Verbindung mit Sorgearbeit zu sprechen kommst. Das ist ja in der Planungsdebatte etwas, was viel diskutiert wird, die Frage der Arbeitszeitrechnung und immer wieder in unterschiedlich unangenehmen Formen auftaucht, aber auf bestimmten Ebenen natürlich ein Teil eines jeden Planungsprozesses sein muss. Ne? Das wäre ja absolut fahrlässig, wenn man nicht irgendwie das erhebt, wie viel Zeit die verschiedenen Dinge dauern, was natürlich noch nicht heißt, dass darauf dann irgendwelche, was weiß ich, Pseudo-Lohnverhältnisse irgendwie basieren sollten oder so, nur um das in einem Seitenhieb noch gesagt zu haben. Also mich würde interessieren, worin besteht denn da dein Vorschlag? Wie bringst du diese Form von Arbeitszeiterfassung eigentlich, nicht unbedingt Arbeitszeitrechnung in so einer engen Form quasi, sondern Arbeitszeiterfassung, wie bringst du die hinein? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe einfach mal versucht, mir anzugucken, wie viel Arbeit das so kostet, sozusagen, wie viel Zeit es kostet, für kleine Kinder zu sorgen, und habe das daraufhin einfach mal, ja, habe das einfach mal aufgeschrieben, wie viel das so ist. Und am Anfang ist es natürlich so eine Art 24-7-Aufgabe, also weil so ein Kind keine Minute eigentlich alleine gelassen werden sollte und kann, und wie sich das dann verändert, wenn die Kinder größer werden. Und genau, mir erscheint es wichtig, wenn man sagt, Sorgearbeit ist Arbeit, die zählt in irgendeiner Weise, eben vielleicht hoffentlich nicht in der Weise, dass man sagt, dafür gibt es dann so das und das Materielle zurück, aber die zählt vielleicht in einer kulturellen Weise oder in einer sozialen Weise oder so, die gesehen und mitgezählt wird von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft. Dann muss man natürlich auch sich fragen, wie viel Arbeit ist denn sowas, wie man sich das bei anderen Sachen ja auch fragt. Und das macht man eben nicht, um dann die Distribution danach auszurichten, sondern das macht man, um gut zu planen, um gut vorauszusehen. Und genau, ja, so, deswegen erschien mir das wichtig, das mal hinzuschreiben.
Magst du da vielleicht ein paar Beispiele geben? Weil ich fand das irgendwie ganz gut, dass du das da mal so aufzählst, wie viel da was überhaupt dauert und dann auch so sagst, ja, okay, und dann gibt es aber Zeit, in der das Kind dann schläft, die zählt man dann nur halb, und also das war alles sehr konkret, in einer sehr angenehmen Art und Weise, fand ich.
Ja, also ich kann einfach mal sagen, also in seinem ersten Lebensjahr braucht ein Kind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche eine nahe Bezugsperson in seiner unmittelbaren Nähe. Sehr häufig, etwa 12 Stunden am Tag, ist es dabei auch auf direkten Körperkontakt angewiesen, würde ich sagen. Also es muss gefüttert, gewickelt, herumgetragen und geschoben werden. Und in dieser Zeit, in diesen 12 Stunden, kann so eine sorgende Person eigentlich nichts anderes machen. In weiteren 4 Stunden schläft das Baby, wenn auch mit Unterbrechungen am Anfang, so fest, dass nebenbei vielleicht ein bisschen Hausarbeit möglich ist oder irgendwelche andere Arbeit, die leicht ist und zu unterbrechen ist. Und das Baby schläft meiner sozusagen Erfahrung und Berechnung nach weitere 8 Stunden, in denen die Bezugsperson selber ausruhen oder schlafen kann, aber natürlich anwesend und in Bereitschaft sein muss. Und diese Stunden würde ich dann aus diesem Grund als halbe Stunden zählen. Und dann bin ich darauf gekommen, dass die Sorge für ein Baby, also ein kleines, neugeborenes Baby, 20 Arbeitsstunden am Tag erfordert. Und die 4 Elternteile könnten sich also im ersten Jahr, Lebensjahr ihres Kindes, pro Tag jeweils 5 Arbeitsstunden aufschreiben und pro 7-Tage-Woche damit 35 Stunden und so weiter und so weiter. Dann habe ich einfach mal so weitergerechnet. Was bliebe dann über für außerhäusliche, berufliche Arbeit, sage ich mal, und so weiter.
Und am Ende deines Kapitels, da gibt es dann eine Aufzählung, in der du einmal durchgehst, was sich alles ändern würde, beziehungsweise ändern müsste, auch innerhalb der Planungsdebatte, wenn man die Planungsdebatte eben aus der Sorge heraus denkt. Was sind das für fundamentale Verschiebungen, die innerhalb der Planungsdebatte ganz unbedingt auch stattfinden sollten?
Also als erstes und vielleicht auch schon allerwichtigstes würde sich natürlich die Gesamtarbeitszeit, die in so einer Gesellschaft notwendig ist, vergrößern. Also die Hoffnung, dass sich die Gesamtarbeitszeit verkleinert, wäre dahin, indem man nämlich jetzt einfach die Sorgearbeitszeit mitzählt. Also das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig immer ist zu sagen. Die Arbeitszeit insgesamt würde sich vor allem für Männer verlängern und nicht verkürzen wahrscheinlich, wenn man diese ganzen, wie ich das vorhin vorgerechnet habe, das alles mit in die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit mit reinnimmt. Dann das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, diese Ansicht, dass es eigentlich bei Care Work immer nur darum geht, das besser zu verteilen und das mehr anzuerkennen. Ich glaube, auch da müsste es eine Verschiebung geben, hin zu dieser Einsicht, dass es wirklich um eine Neuerfindung von Sorge letztendlich gehen müsste. Also, dass man das ganze Problem nicht einfach sozusagen vom kapitalistischen Dreck befreien kann und dann sagen kann, den Rest nehmen wir, sondern dass es wirklich darum gehen muss, Sorge ganz neu zu denken, wie ich das in Bezug auf Kinder und Erwachsene jetzt versucht habe zu skizzieren hier in unserem Gespräch. Dann die Sache mit den Bedürfnissen. Also, ich glaube, diese Vorstellung, dass man die eigentlich einfach nur mal abfragen und ermitteln muss, und das ist eigentlich letztlich nur, das kommt so ein bisschen aus dieser ökonomischen Planungsdebatte, die ja super, super wichtig ist. Also, dass es bei Bedürfnissen immer nur um die Befriedigung individueller Konsumbedürfnisse geht. Auch da müsste man so ein bisschen, also da versuche ich auch an bestimmten Stellen immer mal wieder zu sagen, da geht es um mehr. Da geht es auch immer um so eine Art gesamtgesellschaftliches Wollen, um Haltung, um Prioritäten und solche Sachen. Und wie eigentlich dieser Prozess des kollektiven Nachdenkens über solche Sachen ablaufen kann, finde ich, es müsste auch ein Teil der Planungsdebatte sein. Und viertens und zusammenfassend würde das letztendlich heißen, dass man nicht Care-Arbeit immer wieder so ein, ach so, ja stimmt, das gibt's auch noch hinten dran schiebt, sondern dass man sagt, wir als Leute, die sich über die Planung einer befreiten Gesellschaft Gedanken machen, stellen Care ins Zentrum und an den Anfang all unseres Nachdenkens. Ich glaube, das wäre das, was daraus folgt.
Das ist doch ein ganz großartiges Schlusswort, Heide. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn es gibt ja immer noch die letzte Frage, die da lautet: Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
Ja, also ich bin noch nicht alt, aber ich bin auch nicht mehr so jung. Und die Vorstellung, dass ich womöglich mein hohes Alter in einer Konstellation verbringen darf, die ganz, ganz anders ist als so ein elendes Pflegeheim. Nämlich zum Beispiel irgendwo in einer WG, in der Menschen aus allen Altersklassen sozusagen wohnen. Und dass ich nicht irgendwo abgestellt bin und nur noch auf den Tod warten muss oder mal bespaßt werde von irgendwelchen Ergotherapeutinnen und Therapeuten, sondern dass ich irgendwie Teil von so einer Gemeinschaft bis zum Schluss sein kann. Und das heißt ja auch, dass man irgendwie auch bis zum Schluss irgendwas beiträgt. Also Die Vorstellung, dass ich irgendwo sitze und noch viel mitkriege und man mir was erzählt und ich einfach irgendwie am Küchentisch auch mal ein paar Kartoffeln mitschäle oder sonst was. Das finde ich ehrlich gesagt eine total schöne Vorstellung, am Küchentisch sitzen und Kartoffeln schälen als uralte Frau.
Wunderbar, Heide, vielen Dank dafür, dass du wieder bei Future Histories warst.
Ja, vielen Dank dir auch.
Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan@futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis, zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.